Ich meine, das, was am Ende die Klammer über alles ist, ist seine unglaubliche Neugier auf unbekanntes Terrain. Also auf das Unbekannte, auf das Unsichtbare, auf das, was in der Zukunft liegt und nicht Gemachte, das Unentdeckte oder auch das Unentdeckte in der Welt unter uns.
Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.
Heute zu Gast die Journalistin Dr. Susanne Pech im Gespräch über den Künstler und Futuristen Herbert W. Franke.
Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich hier bei dir bin, Johann.
Vielen Dank, Susanne. Susanne, wir eröffnen die Ausstellungseröffnung von Herbert W. Franke. Herbert W. Franke lebt leider nicht mehr, ist aber 100...
95 Jahre ist er geworden.
95 Jahre.
100 hat er nicht ganz geschafft, ja, schade.
Hol uns doch mal ab. Es ist ein digitaler Künstler, der mit Computern Bildern erzeugt hat.
Ja, aber da können wir gerne noch ein bisschen zurück weitergehen, weil das sonst nicht ganz klar ist vom Kontext her. Also Herbert ist zuerst einmal Wissenschaftler gewesen, theoretischer Physiker, hat studiert in Wien und hat eigentlich gedacht, er würde einmal Wissenschaftler werden, Physiker. Das war eigentlich sein Ziel. Das war kurz nach dem Krieg, wo er studiert hat, und er hat dann einen Job gesucht, wollte eigentlich zuerst auch an der Uni bleiben. Da hat man in Wien aber keine Möglichkeit gehabt, weil das, was er gemacht hat, das war damals schon in Verbindung mit Höhlenforschung, Sinterdatierung und solche Dinge, da wären Maschinen nötig gewesen, die das Institut damals nicht hatte. Und deswegen hat man gesagt, es geht nicht. Es stand aber auf der anderen Seite schon die Firma Siemens auf der Matte. Und hat ihn nach Erlangen geholt. Er dachte natürlich irgendwie in ein Forschungslabor von Siemens, aber nein, weil er ja schreiben konnte. Von Bildern ist da noch gar nicht die Rede. Weil er gut schreiben konnte, hat man ihn damals in die Pressestelle gesetzt.
Bei Siemens, ja.
Und das war für ihn irgendwie der Horror. Er hat gesagt, er hat immer erzählt, am ersten Tag hat er sich festgelegt, ich bleibe hier nur so lange, wie es nötig ist, und dann bin ich weg. Aber er hat da natürlich Zugriff auf das Fotolabor gehabt. Und das war für ihn eigentlich als Künstler ganz wichtig, weil er hat ja während des Studiums schon gemerkt, und das war das, was ihn fasziniert hat, dass es in der Wissenschaft und auch in der Natur so schöne Bilder gibt, dass die Natur so schön ist, dass man auch mit wissenschaftlichen Instrumenten sehr schöne ästhetische Bilder generieren kann, die gar nicht eigentlich das Ziel sind, sondern Erläuterung in der Wissenschaft, aber es kommt eben auch vor, dass es tolle Bilder sind.
Und also Visualisierung von Natur quasi hat ihn.
Von Natur, genau, und von Phänomenen, von wissenschaftlichen. Und das hat ihn dazu gebracht zu überlegen, was ist das eigentlich und wieso funktioniert Ästhetik und was ist das schöne Bild?
Und Repräsentation oder Interpretation?
Ja, und für ihn war Kunst ein Experiment. Er wollte mit Kunst Ästhetik tiefer verstehen. Also ihm ging es um ein Verständnis von Kunst, von Ästhetik. Das war seine Motivation, Kunst zu machen. Und er hat das am Anfang, wir sind in den 50er Jahren, mit Computern überhaupt noch nicht machen können.
Er kam dazu aber, weil er sich mit Höhlenmalerei beschäftigt hat.
Nein, nicht mit Malerei. Vergiss es. Mit Höhlen, Stalagmiten, Stalaktiten, mit Höhlenstrukturen, mit Tropfsteinhöhlen. Okay. Das war seine Spezialität, und er hat da ja auch im Jahr 52 als erster theoretisch die Datierungsmöglichkeiten erkannt. Also er hat da auch wirklich wissenschaftlich sehr relevante Leistungen zur Tropfsteindatierung. Das ist im wissenschaftlichen Bereich dann weitergegangen bis zur Geochronologie, also der Frage, wenn man Altersbestimmung von Tropfsteinen machen kann, dann kann man auch etwas über Klimatologie sagen, weil je nachdem, wie viel Wasser von oben in die Tropfsteine hinunterkommt, wachsen die schneller oder langsamer. Das heißt, du hast also auch Phänomene überirdisch, die du damit verfolgen kannst, wenn du die Tropfsteine datieren kannst und die Historie von Tropfsteinen nachzeichnen kannst. Und das hat er begründet, theoretisch.
Und wie kommt es jetzt zu den Arbeiten, die wir jetzt in der Ausstellung haben?
Naja, also wir haben ja unten auch diese zwei Bilder aus der frühesten Phase, nämlich der fotografischen. Ich habe ja gesagt, 50er Jahre, da gab es noch keine Computer. Er war aber in diesem Labor bei Siemens, hatte er Zugriff eben auf dieses Fotolabor und hat dort Fotoexperimente gemacht. Also das war sein Anfang. Und er hat gesagt, er will den Fotoapparat nicht verwenden, um die Realität abzubilden. Das hat er auch schon in den 50er Jahren geschrieben, in einem Buch, aber auch in Artikeln. Er findet, der Fotoapparat nur zur Abbildung des existierenden gegenständlichen Seins. Das ist nicht das, was er machen will, sondern er will den Fotoapparat nutzen, um neue Welten zu schaffen. Also um abstrakte Welten für ihn natürlich. Also das zu etwas Fiktives zu realisieren, das hat ihn motiviert. Das ist das, was wir heute generative Fotografie nennen. Mhm. Und damit hat er angefangen im Labor von Siemens. Das waren seine ersten Arbeiten, diese ersten 10 Jahre. Nix Computer gab es auch noch gar nicht. Ab 54 hat er allerdings immerhin schon mit einem sogenannten Analogrechner, das ist die Vorphase des Digitalcomputers, gearbeitet. Den hat er mit einem Freund gebaut. Also
mit Lochkarten oder was?
Nix Lochkarten, das ist schon digital. Sondern das sind Aufnahmen, die mit Oszillografen passieren, wo du eigentlich Kalkulationen analog durchführst, also nicht digital. Und das war der Anfang, das ist dieser Analogcomputer, mit dem man dann am Oszillographen Schwingungsfiguren zeigen konnte, okay, die eben addiert, subtrahiert werden konnten, wo man einfache mathematische Operationen mit diesen Schwingungen machen konnte.
Aber interessant finde ich also diese, was man, deshalb wird er ja offensichtlich von diesen ganzen generativen Künstlern wie Refik Anadon und so weiter so verehrt. Er hat quasi diese Schlieren, also diese beiden Fotoprints, die wir zeigen, wo wie so Sternschweif drauf sind, das ist dann nicht eine Visualisierung, weiß ich nicht, wie von einem Chromosom oder irgendwas, was man aus der Wissenschaft glaubt, darstellen zu können, sondern es ist ein generiertes
Foto.
Aber
soll ich dir sagen, wie das entstanden
bitte.
Ist? Diese zwei Bilder sind ja nicht mehr in Siemens gewesen, da war er dann schon selbstständig, hatte sich selbstständig gemacht und da hat er in seinem Zimmer, das hat er abgedunkelt, an die Wand oben einen Haken gebohrt und hat an einem Faden einen weißen Draht, den er verbogen hat, aufgehängt. Den hat er fotografiert und hat rechts und links zwei Projektoren gehabt mit zwei verschiedenen Folien, Farbfolien davor, die praktisch, also heute würde man Scheinwerfer nutzen, er hatte aber keinen Scheinwerfer, hat halt einen Diaprojektor verwendet. Also hat mit zwei Farben auf diesen weißen Draht, der da hing, und dann hat er diese Fotokamera mit
Molton?
Endloszeit.
Also mit einer sehr langen Belichtung.
Mit einer langen Belichtung aufgemacht.
Okay.
Und dann hat er diesen Draht schwingen lassen. Oder rotieren, in die Rotation versetzt.
Okay, wie ein Schwingseil.
Ja. Ja. Und das ist mit offener Blende aufgenommen und das ist das Ergebnis.
Also ein bisschen, wie man so Bildschirmschoner Endlos-Darstellungen kennt. Und das ist lange bevor es überhaupt einen Computer gab.
Ja, das ist genau.
Von wann sind die?
Die sind von 62, aber es gibt eine Vorversion, die er dann noch bei Siemens gemacht hat. Das ist die gleiche Technik gewesen im Grunde, aber die hat er dann später eben zu Hause bei sich, wie er dann selbstständig war, auch nochmal generiert.
Und er hatte aber noch keinen Bezug, also man muss sich mal vorstellen, in was für einer Zeit wir innerhalb der Kunst auch waren. Hatte er Bezug zu Kunst? Also wofür hat er das gemacht? Weil er wissen wollte,
was Ästhetik ist,
wie er es auch reproduzieren kann.
Ja, und wie Ästhetik funktioniert und wie man sie mathematisch auch natürlich beschreiben kann. Also du sagst, hatte er Bezug zur Kunst? Er hat natürlich Bezug zur Kunst gehabt, aber sagen wir mal, er hat versucht, die Kunst zu verstehen, aber sagen wir mal, seine Künstler, die für ihn wichtig waren, das waren Leute wie Mondrian oder auch Moholy-Nagy, ja, zum Beispiel.
Mit diesen Doppelbelichtungen.
Genau, die mit Maschinen gearbeitet haben. Also Künstler, die mit Geräten, mit Maschinen gearbeitet haben. Das war die eine Richtung, die ihn sehr interessiert hat. Und die andere Richtung, die ihn auch sehr interessiert hat, waren die Künstler, die eben konstruktiv wie Mondrian, da gibt's ja viele andere auch, gearbeitet haben, die versucht haben, mathematische Konstrukte, Algorithmen irgendwie zu arbeiten. Also das waren die Künstler, die ihn interessiert haben. Und dann war für ihn eben diese Frage, wie kommt's dazu? Und er hat eben gesagt, ich finde die Kunst, seine Kunst. Es gibt verschiedene Arten, Kunst zu treiben. Er hat nie gesagt, es ist die einzige Art, Kunst zu treiben. Aber für ihn war eben wichtig, dass der Künstler Konstrukteur ist, mit analytischen Mitteln gestaltet und sagen wir mal bewusst und intellektuell quasi ergründet, was er gestaltet, wie er es gestaltet, um dann für ihn wichtig experimentell zu prüfen, was funktioniert ästhetisch und was funktioniert nicht und warum ist es so. Und da hat er sich in den 60er Jahren, wo dann auch in der Wissenschaft aufgekommen ist die Informationstheorie, wo man das erste Mal in der Lage war festzustellen, wie der Mensch sieht, hört, wie viel Information da reingeht, hat er sich also intensiv auch mit der Frage beschäftigt, wie man quantitativ die Kunst analysieren kann. Also er wollte weg von diesem klassischen Bild, der Künstler ist der Gott, der irgendwie von wo auch immer die Einfälle generiert. Er hat genau das gegenteilige Bild gesagt. Der Künstler ist der analytische Schöpfer, der genau weiß, was er tut und wie er es machen will und das Optimum erreichen will. Also für ihn war der mentale Prozess ganz, ganz wichtig von Anfang an. Und eben der mentale Prozess, nicht der emotionale. Ich hoffe, du verstehst, was ich zum Ausdruck bringen will.
Also eher so ein analytisches Umsetzen von Konzepten.
Absolut, ja. Absolut. Und der Künstler als Konstrukteur.
Ja, und diese beiden Fotos, die sie ja sind, ne, die hat er dann in der Auflage abgezogen oder ist es eine Serie?
Diese Bilder sind nur als Dias, das waren Farbdias, das waren die ersten Farbdias, die er gemacht hat. Vorher war ja alles nur schwarz-weiß. Die sind dann im Archiv verschwunden. Die sind nie gezeigt worden. Nie.
Okay, und wie viele gibt's davon?
Von den Dias? Ja. 6x6 Dias sind es. Da gibt's natürlich schon mehrere Filme. Nicht alle sind so schön.
Wir sehen.
Aber es gibt, würde ich sagen, mindestens in 6x6 habe ich 5 Filme und dann habe ich noch ein paar Kleinbildfilme. Also eine größere Serie.
Und er war irgendwie der erfolgreichste Science-Fiction-Autor Deutschlands, ne?
Ja, soll ich eine kleine Geschichte erzählen, ja, wie er dazu gekommen ist? Also er hatte ja schon in seiner Studienzeit die ersten paar Geschichten geschrieben und hat auch versucht, mehr Skizzen waren das, die irgendwie wo unterzubringen. Es gab ein Kulturmagazin, das nannte sich Neue Wege in Österreich damals. Und der Chefredakteur hat gesagt, nee, also an Science Fiction hat er nicht so Interesse, aber ob er nicht was schreiben könnte, so über populäre Wissenschaft. Und das hat er dann auch regelmäßig gemacht und das war auch der Grund, was offenbar Siemens motiviert hat, ihn in diese Presseabteilung zu geben. Und wie er dann nach Erlangen gewechselt ist, haben die in diesen Neuen Wegen ihm sogar 3 Geschichten veröffentlicht. Mhm. So. Der Herbert hatte angefangen als Sachbuchautor, weil er war halt auch guter Schreiber und das war ja eigentlich das hat er auch immer gelernt, so quasi als Wissenschaftler sich auszudrücken, das konnte er gut. Der hat ja schon mit 6 seinen ersten kleinen Roman angefangen, den er allerdings nicht zu Ende gebracht hat und hat immer gerne geschrieben. Also er hat Sachbücher geschrieben und dann gab es in München den Goldmann Verlag, für den er auch gearbeitet hat, auf der Hardcover-Seite, Buch über Höhlenforschung, das war eins seiner ersten Bücher. Und da ist der Herr Goldmann, das war damals der Verleger, nach Amerika geflogen und kam zurück und hat gesagt, Herr Dr. Franke, wissen Sie, was ich da drüben entdeckt habe? Da gibt's etwas, das heißt Science Fiction. Kennen Sie das? Und dann sagt der Herbert, ja, also das war 59, bitte sehr. Das kenne ich, habe auch schon mal 7 Geschichten geschrieben. Und dann sagte er, ja, wissen Sie was, ich will da jetzt eine Serie rausbringen. Das waren dann die sehr bekannten Goldmann-Weltraumbücher, die Serie, die Taschenbücher. Ich will das beginnen in einem großen Aufschlag mit Presse. Wir machen 8 Bücher und Sie sind mein wissenschaftlicher Berater, weil ich kenne mich mit Wissenschaft nicht aus. Mhm. Und Sie sagen mir was. Also der Herbert war Berater für diese Reihe.
Goldmann ist aber doch so ein total populär Verlag, oder?
Ja,
so ein
großer. Natürlich.
War es damals auch
das
schon.
Das ist Herr Goldmann. Ja,
und das war es aber damals auch schon, zu dem Zeitpunkt. Ja.
Die Goldmann-Krimis waren sehr berühmt damals schon. Aber Science Fiction hatte er noch nicht. Und das war jetzt seine Idee, jetzt mache ich das Gleiche, was ich mit den Krimis gemacht habe, auch mit Science Fiction. Und dann rückte also dieser Termin der Pressekonferenz näher, wo schon öffentlich angekündigt war, dass da 8 Bücher vorgestellt werden. Und dann kam 4 Wochen vor diesem Termin der Herr Goldmann zu Herbert und hat gesagt, mit einem dieser Autoren oder deren Agenturen konnte er sich nicht einigen, dieser Vertrag findet nicht statt und er hat jetzt ein Problem, weil er jetzt nur 7 Bücher hat, obwohl er 8 schon angekündigt hat. Und sagte, Herr Dr. Franke, Sie haben mir doch erzählt, Sie haben Geschichten geschrieben, dann machen wir jetzt ein Buch. Und dann hat mein Mann gesagt, es tut mir jetzt sehr leid, aber das sind doch nur 7 Geschichten und jede nur 3 Seiten lang. Und da kriegen wir kein Buch damit zurecht. Ja, Sie sind ein junger Autor, Sie können das doch, Sie haben jetzt eine Chance, machen Sie das mal. Und dann hat sich mein Mann hingesetzt, sind 3 Wochen. Und das Konzept musste ja fortgesetzt werden, 64 Geschichten mit zwischen 3 und 4 Seiten zu schreiben. Mhm. Und das war der grüne Komet und der ist von der Presse dann sehr gelobt worden. Und dann hat der Goldmann natürlich gleich gesagt, bitte weiterschreiben. Und dann kam in 61 der Orchideenkäfig und das Gedankennetz heraus. Mhm. So ist es. Und dann ist er zu Suhrkamp gekommen in den 80er Jahren, wo dort diese fantastische Bibliothek aufgemacht wurde, eine Reihe.
Ja.
Und hat sehr, sehr viele Romane dort dann geschrieben. Die ist dann zugemacht worden, wie es den Verlagswechsel gegeben hat, wie der Honnefelder weggegangen ist, der ein großer Fan dieser Serie war.
Mhm.
Dann ist die Reihe eingestampft worden. Der hat die gegen den Widerstand der Mitarbeiter von Suhrkamp aufrechterhalten und wieder wegging. Zum deutschen Buchhandel ist er dann gegangen.
So. Und das waren aber richtig große Populärerfolge dann, oder war das damals
eine Nische? Ja, damals ist das
richtig. Weil damals war Buch ja das
absolut. Also die,
Hauptmedium, ne?
Ja, also wenn wir mal alles zusammenzählen, was bei Suhrkamp erschienen ist, das war über 1 Million Bücher, die da verkauft worden sind von Herbert. Also nicht für jedes einzelne natürlich, aber in Summe, wir haben es mal zusammengezählt, ist also die Auflage. Also es sind
auch in ganz viele Sprachen übersetzt worden.
Ja, allerdings nicht nach Amerika. Es ist in viel im Osten. Es ist bis nach Japan, in Frankreich, Italien, Spanien. In Schwedisch ist es, glaube ich, auch mal erschienen. Also es ist im Tschechischen.
Na gut, die Amerikaner haben ja selber eine riesen Science-Fiction-Szene gehabt.
Alle haben das Problem gehabt.
Aber es wird kaum was ins Englische übersetzt. Das wissen viele gar nicht. Das ist eher selten, ist, weil die im englischen Sprachraum wird so viel selber produziert.
Wir haben ja so viele Autoren, genau, die brauchen nicht auch noch was übersetzen. Und damals war ja Übersetzung noch anders als heute. Deswegen freue ich mich ja auch so, dass wir jetzt den Orchideenkäfig aus dem Jahr 61 bei Springer in einer englischen Neuauflage haben. Es sind 2 Bücher von ihm sogar damals in Englisch erschienen. Das ist der Orchideenkäfig und das Gedankennetz gewesen. Aber das ist natürlich schon lange, lange her. Und
wie hängt das zusammen mit seiner bildenden Kunst?
Also klar, der Herbert hatte lange Zeit seines Lebens 3 Lebensläufe und je nachdem, mit wem er Kontakt hatte, hat er den einen oder den anderen rausgezogen. Also für die bildende Kunst, für die Science Fiction und für die Wissenschaft.
Mhm.
Und wie wir im Jahr 2010 im Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe eine große Ausstellung über sein Lebenswerk machen wollten, haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir mal die Klammer schaffen. Er selber hat diese Klammer schon auch gesehen, aber er hat sie eigentlich immer unter der Decke quasi gehalten.
Auch wenn er diese Idee des Universalgenies abgelehnt hat, war er selber ein bisschen eins, oder?
War er schon, ja. Und ich meine, das, was am Ende die Klammer über alles ist, ist seine unglaubliche Neugier auf unbekanntes Terrain.
Mhm.
Also auf das Unbekannte, auf das Unsichtbare, auf das, was in der Zukunft liegt.
Und noch nicht Gemachte
und,
auch, ne?
Ja, und nicht Gemachte, das Unentdeckte oder auch das Unentdeckte in der Welt unter uns.
Nee.
Das ist immer diese Suche nach Neuland. Das ist die große Klammer von allem und das war sein großes Ding und er hat immer nach vorne geguckt, immer ins Unbekannte schauen wollen, immer das Unbekannte ergründen wollen, das war sein Ding.
Und wie kam es dann irgendwie dann auch zu, weil es gab ja, wie du sagtest, jetzt auch viele Museumsausstellungen im ZKM, in Linz vom Dr. Weininger, der hier auch schon im Podcast zu Gast war. Wann hat die Kunstwelt ihn für sich entdeckt?
Also sagen wir so, es gab ja immer schon eine kleine Gruppe von Computerkünstlern, von generativen Künstlern, das ist ja keine neue Entwicklung des 21. Jahrhunderts und da ist er ja immer eine wichtige Figur gewesen.
Und so immer Manfred Mohr
und Manfred Mohr oder Frieda Nahke und so, da ist er immer nicht nur eine bekannte Figur gewesen,
Vera Wollner auch, ne?
Genau, Vera Wollner war eine gute Freundin von
die
uns.
Die war eine Szene auch, wo die miteinander zu tun hatten.
Nicht nur miteinander zu tun, sondern Herbert war ganz zentral für die, weil der Herbert ja eben auch geschrieben hat. Und auch kuratiert hat und Ausstellungen gemacht hat und dem Herbert es nie darum ging, das möchte ich wirklich klar sagen, es ging ihm nie darum, sich selbst als Künstler irgendwie in den Mittelpunkt zu stellen. Er wollte dieses Bild, der Künstler steht auf einem Sockel, gar nicht. Es ging ihm darum zu zeigen, dass es etwas gibt, eine Methode, Kunst zu machen, die neu ist, die zu neuen Dingen führt und dass es eine Gemeinschaft gibt, die sich darum kümmert und das macht. Er hat über diese Künstler alle geschrieben, er hat viele Bücher geschrieben, wo er diese Künstler präsentiert hat, sich selbst unter ferner Liefen auch. Und viele haben überhaupt nicht gewusst, wie viel er selber produziert hat. Es ging ihm um die Sache, ne? Also er wollte kommunizieren, da ist was und da gibt's Menschen und Künstler, die sich dafür interessieren, die das machen. Und das wollte er kommunizieren, dass das schöne Sachen sind. Und damit war er eigentlich damals schon so eine Art Kommunikator in der Szene. Er hat mit allen Kontakt gehabt. Er hat eine Ausstellung beim Goethe-Institut, fürs Goethe-Institut gemacht. Die ist in 200 Städten in den 70er Jahren gezeigt worden. Die hieß Wege zur Computerkunst. Die hat er kuratiert damals.
Und auch selber mit Werken teilgenommen?
Auch einige Werke von ihm mit dabei. Auch einige dabei. Und diese Sammlung ist ja jetzt übergegangen, schon jetzt heißt im Jahr 2007, übergegangen in die Kunsthalle Bremen. Die ist ja damals dann dort auch in einer großen Ausstellung anlässlich seines 80. Geburtstags gezeigt worden. Und das sind die ganzen Pioniere, die... Jetzt mache ich mal einen kleinen Sidestep, die jetzt morgen da sein werden zu unserem Beginn des Generative Art Summit. Die sind da auch vertreten.
Genau, weil du hast eine Stiftung, als der Herbert gestorben ist, hast du eine Stiftung gegründet.
Wir haben sie eigentlich noch geplant vorher und dann ist er halt, er ist ja zu Hause die Treppe in der Nacht runtergefallen und das war dann sein Ende. Er war ja vorher noch voll fit, sodass er die eigentlich formale Gründung der Stiftung nicht mehr miterleben konnte.
Aber er wusste, dass das
kommt und das war auch immer mein Traum, das zu machen, muss ich sagen. Das war klar, dass das irgendwie mein Ziel ist. Und ja, die ist dann leider erst kurz nach seinem Tod formal gegründet worden und das war also im August 22.
Und jetzt veranstaltest du eine Konferenz, den Generative Art Summit, auch quasi im Kontext und in Legacy zu Herberts Schaffen und versammelst da die wichtigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer oder Akteure aus dieser Szene, die ja, glaube ich, schon auch zu so einer Art Renaissance gekommen ist, seitdem diese Form von Kunst auch einfacher handelbar ist, oder? Also ich glaube, das Monetäre spielt eine große Rolle für die Anerkennung innerhalb des Kunstmarktes aus der Nische heraus.
Klar, heute ist das ein Markt. Damals mit den Pionieren, also damals heißt in den
60ern, 70ern, 80ern,
also im folgenden Jahrhundert, war das nicht so. Da war das halt Kunst für einen kleinen Zirkel, der von der Kunstwelt in der Regel ignoriert wurde, also im besten Fall nicht zur Kenntnis genommen wurde. Weil wenn sie die zur Kenntnis genommen haben, dann gab es Prügel, habe ich immer gesagt.
Ja, ich glaube, dass das ein ganz guter Punkt ist, um zu erklären, warum eben NFTs, die ja etwas verschrien sind und überstrapaziert wurden und viele jetzt ja auch immer diesen Begriff meiden, da zeigen sie wirklich eine relevante Funktion, anders jetzt als bei vielem Quatsch, der da in Verbindung gekommen ist, weil du kannst natürlich digitale Kunst schlecht handeln oder transferieren. Das kann man jetzt natürlich einfacher, weil es einen Weg gibt in der Blockchain, wo man einen Teil übertragen kann und wo klar ist, gibt es eine Echtzeit und wem gehört's. Oder? Das ist ja schon eben...
Das ist ganz klar, das ist der große Vorteil, den wir jetzt durch die Blockchain und NFTs haben, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite führt es natürlich vielleicht ein bisschen zur Überkommerzialisierung des Themas. Also wenn du den Herbert gefragt hast, dann hat der ja natürlich immer über die Demokratisierung der Kunst gesprochen, in dem Sinn, dass jeder Zugang bekommen sollte zur Kunst und auch in der Lage sein sollte, künstlerisch zu arbeiten ohne manuelle Fertigkeiten. Das ist ja genau das, was der Computer erlaubt, dass man auch ohne, dass man händisch gut zeichnen kann, schöne Werke generieren kann, weil er glaubte oder überzeugt war, dass die Befassung mit Strukturen, mit ästhetischen Elementen dem Menschen etwas bringt, etwas über die Welt zu erfahren, über strukturelle Grundlagen, über evolutionäre Prozesse, also einen Lerneffekt hat, einen Wahrnehmungslerneffekt für den Menschen. ums Geld ist es dem Herbert halt da nie gegangen. Und das ist halt das, was er auch ein bisschen bedauert hat, dass jetzt in der NFT-Welt eigentlich fast nur noch zählt, ob jemand erfolgreich ist, aber nicht mehr das, was eigentlich ihm wichtig war, dass Kunst dem Einzelnen, sowohl dem, der Kunst schafft, als auch dem, der Kunst aufnimmt, etwas bringt für seine Wahrnehmung, zu lernen, Strukturen zu erkennen und dass es halt nicht so sehr ums Geld geht. Aber ich sitze hier natürlich in einer Galerie, deren Business es ist und ich verstehe natürlich, dass du da eine völlig andere Sicht drauf haben musst.
Ich glaube gar nicht jetzt wegen unserer Sicht drauf, sondern das Problem ist ja, wenn ich es nicht konservieren kann und nicht, es ein Aufwand ist, es zu konservieren, aber auch ein Aufwand im Erwerb, muss es ja eine Zuordnbarkeit geben, weil wenn es allen und niemandem gehört, ist quasi das Connoisseurhafte, was auch damit einhergeht, früh etwas zu erkennen, was ja Museen auch sozusagen tun sollten. Daher entsteht der Markt. Und ich glaube, dass durch das Handeln im Primär- und im Sekundärmarkt kommen Künstlerinnen und Künstler und eben die Kunst vor. Und das ist, glaube ich, unheimlich wichtig, um quasi über die Gegenwart hinaus vorzukommen. Und wenn man nicht gehandelt werden kann, dann kann man auch nicht mehr vorkommen.
Das ist richtig.
Ja, ich verstehe, dass irgendwie Künstler wie, weiß ich nicht, Kubelka zum Beispiel, großartiger Filmemacher, der sagt, man darf seine Sachen nicht reproduzieren. Aber ich meine, Kafka wollte auch, dass man seine ganzen Sachen vernichtet. Und wenn es nicht reproduziert und gehandelt werden kann, dann kommt es irgendwie auch nicht vor. Und das gilt irgendwie für jede Form der Kunst. Und deshalb gibt es ja auch Urheberrechte und Royalties und so weiter. Und das ist ja bei Malerei zweifelsfrei so, dass eben die Aura da wichtig ist und die überträgt sich natürlich jetzt hier auch auf das, wie es gewollt war oder wie eben die Rechtsnachfolger, wie jetzt bei dir, du weißt, wie er es wollte und kannst eben daher definieren, wie die Dinge herausgegeben werden. Einige Sachen, die wir jetzt in der Ausstellung haben, sind ja sogar noch signiert von ihm, ne?
Ja, genau. Eigentlich fast alle, ja. Alle, die wir zeigen, sind signiert.
Ah, okay.
Du hast natürlich völlig recht, dass der Markt ganz wichtig ist, weil man sonst nicht wahrgenommen wird. Und insofern, man braucht einen Markt, um gesehen zu werden. Und nur dann bist du existent als Künstler und kannst auch etwas bewirken. Und das war natürlich schon auch ein Punkt, der Herbert wichtig war. Und ich kann dir sagen, für Herbert, jetzt zurück nochmal kurz zur Science Fiction als Sidestep. Er hat sich sehr gefreut, wie dann in späteren Jahren Menschen zu ihm gekommen sind und gesagt haben, Herr Franke, Sie haben in meiner Jugend, habe ich Sie verehrt und gelesen und ich bin Physiker geworden, ich bin Ingenieur geworden, ich habe Chemie studiert, weil ich Ihre Bücher gelesen habe und mich dafür zu interessieren begann. Und der Herbert hat gesagt, das Größte für mich ist, wenn ich Menschen begegne, die mir sagen, dass ich sie angeregt habe, über die Zukunft nachzudenken und sogar einen Teil beitragen zu wollen, diese Zukunft mitzugestalten aktiv. Das ist die Science Fiction. In der Kunst war er in einem Ghetto lange Zeit. Und dieses Ghetto ist natürlich erst aufgebrochen worden, wie wir auf Twitter gekommen sind. Da muss ich sagen, das hat Annika damals initiiert. Wir haben ihr ja nicht so richtig geglaubt, dass das sowas bringt, so richtig. Und wir waren dann wirklich total überrascht, dass wir in einem Tag diese 10.000 Follower plötzlich hatten, aber vor allem auch diese tollen Botschaften von Künstlern und jungen Künstlern, die gesagt haben, wir kennen dich seit langer Zeit, wir haben deine Kunstbücher gelesen, du hast uns animiert, in die Kunst zu gehen. Also alles das, was er für die Science Fiction schon 20 Jahre vorher gehört hat, hat er vor seinem Tod halt jetzt als Reflexion auf seine künstlerischen Aktivitäten auch nochmal erfahren.
Weil das ist vielleicht nochmal zur Einordnung wichtig, Twitter oder heute X ist eben
genau
das, die soziale Plattform, wo diese ganzen Digitalkünstler, die sich mit generativer Bildfindung oder auch dem digitalen Kunst, KI-generierten Kunst sich irgendwie tummeln, austauschen und so weiter. Ne?
Das ist halt die Plattform und dann gehören wir jetzt, oder hat Herbert dann auch dazu gehört, und es war einfach toll zu sehen, dass diese Community, die er ja mitbegründet hat, wo das, ich will mal sagen, vielleicht nicht ein paar, nicht eine Handvoll, sondern ein paar mehr, aber ganz wenige verglichen mit dem, was heute ist, über die ganze Welt verstreut mit diesen Dingen begonnen haben. Und jetzt ist daraus also eine riesen Community geworden, von der wir wirklich überrascht waren und auch von der Präsenz, die da so ein Pionier immer noch hatte, wo ja gar keine direkte Schnittstelle bestand, außer der, dass er eben publiziert hatte und man Werke kannte und so weiter. Und das war einfach toll für mich auch zu sehen, dass er das noch erlebt hat, weil ich immer so schrecklich finde, wenn Künstler tot sind, auf einmal sie groß gefeiert werden und der Künstler überhaupt gar nichts davon hatte. Also dieses Feeling, nochmal zurück zu dieser Marktkonstellation, dass er da noch empfinden konnte, auch als Künstler etwas in Bewegung gesetzt und mitgestaltet zu haben, das hätte er natürlich nie gekriegt, wenn es die Blockchain nicht gegeben hätte und das NFT und diese ganzen Dinge. Und insofern.
Ja, und insofern ist es natürlich mit dem Geld und der monetären Anerkennung auch eine Form, also weil da wurden ja Millionenumsätze gemacht. Am Ende schlägt sich das natürlich auch in Anerkennung wieder, ne? Aber ich habe das ja beim Refik Anadol, mit dem wir diese sehr erfolgreiche Ausstellung gemacht haben, auch mitbekommen, dass er da sich total im Detail mit dem Werk von Franke auskannte. Und ist ja auch interessant, so viel Positionen gibt es ja dann auch nicht, die irgendwie einen Beitrag geleistet haben, ne?
Ja, oder? Das sind nicht so viele. Nee. Ja. Wobei, ich muss sagen, wir haben ja jetzt auf dem Generative Art Summit, habe ich ja versucht, alle wichtigen Player aus dem 20. Jahrhundert, von denen ja auch schon einige gar nicht mehr leben, aber soweit sie eben noch da sind, zusammenzurufen. Und es sind nur ganz wenige, die wirklich fehlen. Die auch schon ein schönes Spektrum der Entwicklung geben, weil das sind natürlich nicht nur die ganz alten Pioniere, also wir sagen ja von 1954 bis 2024, also wir reden über 7 Jahrzehnte.
Und sag mal, wer ist es? Also Franke, Molnar?
Ja, Molnar lebt ja nicht mehr.
Genau, lebt auch nicht
Frieda
mehr.
Nake ist ja. Das. Tom Mikulic war einer der Ersten.
Manfred Mohr?
Der Manfred Mohr ist der Einzige, der nicht kommt.
Aber der ist noch am Leben, spielt auch noch eine große Rolle.
Ja, ja. Der ist noch vorhanden.
Das ja, aber
der
ist ja auch schon sehr alt, ne?
Ist auch, ja. Na klar, die sind alle nicht mehr so jung. Das ist leider so. Und dann gibt's aber natürlich schon die folgende Generation. Da gibt's zum Beispiel Künstler, die dann begonnen haben, in die Animation zu gehen, also Simulation in Bewegung. Das ist der William Latham zum Beispiel, ein ganz wichtiger Vertreter. Es gibt die Christa Sommerer, die eigentlich gelernte Biologin ist, die dann auch viel mit Interaktivität geschaffen hat. Es gibt die Monika Fleischmann und Wolfgang Strauß, die haben im Fraunhofer gearbeitet. Die haben sich in den 80er Jahren bereits mit Virtual Reality, interaktiven Schnittstellen und diesen Dingen beschäftigt. Also da gibt's eine große Zahl von Künstlern, die dann eigentlich weiterentwickelt haben, die Technologie, die dann zu Internet, Blockchain und jetzt neuestes Ding ist natürlich Artificial Intelligence, wobei ganz neu ist das ja auch nicht, nur neu ist, dass man jetzt mit künstlicher Intelligenz große Datensätze bewältigen kann.
Ich glaube, eigentlich ist nur die Rechenleistung stärker geworden, ne?
Also ja, das und Machine die Datenmenge. Learning,
genau, dass man in der schnelleren Zeit größere Datenmengen.
Ja, und es gibt auch ich meine, heute ist Artificial Intelligence Mustererkennung.
Und also, neuronale Verknüpfung,
aber,
ne?
Aber grundsätzlich geht's nur um Mustererkennung. Während man könnte Artificial Intelligence in der Anfangszeit nicht so stark auf Mustererkennung abgehoben im letzten Jahrhundert. Es gab verschiedene Entwicklungen, wie man künstliche Intelligenz technisch umsetzen kann. Und die heutige ist, jetzt sagen wir mal, die neueste, aber sie ist nur eine Möglichkeit. Aber sie ist natürlich die, die jetzt in der Öffentlichkeit steht mit ChatGPT und Bildverarbeitungs Systemen und dergleichen mehr.
Interessant ist, hattest du ja erzählt, der Herbert hatte dann darüber, dass er bei Siemens gearbeitet hat, Zugang zu diesen Maschinen. Zu was konkret? Zu Foto?
Genau, also er hatte zum einen zum Fotolabor, wo er ein Fotolabor hatte, wo er seine fotografischen Experimente machen konnte. Aber er hatte auch Zugang zu Röntgenapparaten. Er hat sehr viel mit Röntgenfotografie auch gearbeitet am Anfang. Und dann, wie er von Siemens weggegangen ist, wobei er im Guten weggegangen ist, und die haben ihm auch immer gesagt, wenn sie wiederkommen wollen, können sie sofort wieder anfangen, hatte er natürlich gute Beziehungen zu dem Forschungslabor durch seine Aktivitäten und hat dann, wie er selbstständig war, abends und am Wochenende oft auch in diese Forschungslabors gehen können und dort die neuesten, das waren jetzt schon Computer, Digitalcomputer nutzen können, zum Beispiel für medizinische Zwecke, die da entwickelt wurden, um sie, ja, ich sag's jetzt mal, zu missbrauchen, in Anführungszeichen, für rein künstlerische Zwecke.
Ja.
Das hat er sehr viel gemacht.
Was ja interessant ist, das sieht man ja auch in der Kunstgeschichte, dass irgendwie die Medienkunst stark davon geprägt ist, dass dann auf einmal irgendwie Camcorder Massenware wurden, ne? Also wenn man irgendwie da Birnbaum oder Dan Graham, dass die dann anfingen, eben mit der uns allen zur Verfügung stehenden Technik dann auch irgendwie Kunst zu machen.
Genau, also die Computer waren ja zuerst Großrechner, die in Laboren standen und einen ganzen Raum gebraucht haben. Und Anfang der 80er Jahre sind dann die PCs, die Heimcomputer, aufgekommen. Und das war natürlich eine große Explosion der Nutzung für künstlerische Zwecke, die dann auch zuerst überhaupt nicht ernst genommen wurde. Also das ist dann natürlich auch losgegangen dadurch, dass die Computer dann in ein Preissegment hineingekommen sind, wo sich jeder leisten konnte, wie auch bei den Kameras, die zuerst ja auch sauteuer waren und dann eben ein Massenprodukt wurden. Und das hat natürlich schon dann auch eine starke Auswirkung gehabt, dass da viele Künstler auch angefangen haben. Am Anfang war das ja sehr schwierig, weil diese Großrechner, das waren proprietäre Systeme, wie man so schön sagt. Also da konnte man sich nicht dran setzen und was machen, sondern da hast du immer einen Programmierer gebraucht, der das macht, was du ihm sagst. Und mit den Heimcomputern war es dann eben möglich, selber zu programmieren. Das war natürlich eine ganz andere Konstellation.
Und wenn wir jetzt nochmal auf die Ausschau schauen, also die frühesten Arbeiten sind diese beiden.
Diese Lichtformen
diese
und die Oszillogramme,
genau.
Und
diese Lichtformen
sind
aus
Siemens in diesem Fotolabor, beziehungsweise die Lichtformen in dem Fotolabor und das Oszillogramm ist mit dem Analogrechner entstanden. Also das ist nicht im Siemens-Labor
gewesen. Das Oszillogramm ist auf der Rückseite davon. Dieses Einzelmotiv.
Nee, wir reden über was ganz. Das sind ja schon die Math-Art-Dinger. Nee, die hängen draußen.
Und das waren die?
Das waren die ältesten. Das ist also 50er Jahre. Das sind die ältesten, die jetzt in der Ausstellung hängen. Das waren die Anfänge. Das war die generative Fotografie, die aber schon eins davon mit diesem Analogrechner ist. Aber das war auch generative Fotografie, weil dieses Oszillogramm, das war, musst du dir vorstellen, 5x5, also 5 Zentimeter im Durchmesser. Das war ein ganz kleiner Leuchtschirm. Und damit das irgendwas Hübsches gibt, hat der Herbert auch da wieder mit offener Blende gearbeitet. Das war überhaupt eine Methode, die er öfter verwendet hat. Und nicht nur offene Blende, sondern auch Bewegung. Er hat die Kamera mit offener Blende an diesem winzigen Bildschirm vorbeigeführt. Und so sind dann diese komplexeren Strukturen entstanden. Das ist also quasi eine fotografische Verarbeitung dieses Oszillogramms, das dann eben eigentlich erst die Ästhetik bringt.
Und das ist auch Ende 50er, Anfang 60er?
Das ist alle 54.
54?
Ja, ist alles 50er.
Und dann?
Und wir haben in dieser Serigraphie der Biennale, die ja hinten hängt, das sind 8 Blätter insgesamt, ich glaube 7 haben wir auch ausgestellt, die zeigen sowohl Werke aus diesen 50er Jahren in einer sehr großen Vergrößerung, die dadurch wieder eine eigene Ästhetik kriegen. Das sind also diese generative Fotografiewerke. Dann gibt's aber auch die ersten Digitalgrafiken von ihm. Das ist die erste überhaupt war das Quadrate. Das ist das farbige. Plus die 2 schwarz-weißen, KAIS heißt das, also es ist eine Abkürzung, kann ich jetzt nicht wiedergeben, wofür KAIS steht. Das waren die ersten Computergrafiken von ihm. Also das ist dann schon digital.
Und es ging immer eigentlich darum, wie kann man Bilder schaffen, oder?
Wie kann man Bilder synthetisch generieren?
Ja.
und etwas nichts real Existierendes
visualisieren, was es nicht gibt, also quasi.
Genau, ja. Eigentlich die Fiktion visualisieren,
als
wenn man
Bild
so will.
Schaffen.
Ja, die Fiktion ins Bild setzen.
Und das hat er dann irgendwann auch angefangen, selber zu coden, oder?
Ja, das hat er in den 80ern angefangen. Natürlich einen der ersten Apple-Computer gekauft, Apple II. Und da hat er dann angefangen, selber zu programmieren. Vorher hat er ja immer nur Flussdiagramme für die Programmierer geschrieben, die dann also nach diesem Flussdiagramm das Programm gecodet haben. Aber ab 1980 hatten wir dann einen Apple zu Hause. Und da ist er sofort mit fliegenden Fahnen natürlich auf das Basic-Programmieren übergewechselt, Quick Basic. Und das hat er dann eigentlich auch immer beibehalten. Mit Ausnahme muss ich allerdings sagen, dieser großen Serie, die wir ja auch zeigen, die heißt Math Art, die hat im Jahr 79 begonnen. Das sind dann diese Leuchtkästen.
Ja.
Das hat er an einem großen Rechner gemacht. Da hatte er die Gelegenheit, mit einem Freund, der am Institut für Nachrichtentechnik bei der DLR in Oberpfaffenhofen gearbeitet hat, das ist das Forschungszentrum für Luft- und Raumfahrt. Da gab es ein nachrichtentechnisches Institut und dort hat man Satellitenbilder ausgewertet und dafür einen großen Rechner gehabt mit einer in Deutschland entwickelten Software. Die ist dann im Jahr 95 eingestampft worden, weil man dann auf das amerikanische System übergewechselt ist, der NASA. Und deswegen hörte da auch die Zusammenarbeit auf. Dieses System durften die Mitarbeiter für private Zwecke am Wochenende nutzen. Und der Freund von Herbert, also am Anfang war es noch gar nicht sein Freund, mit dem er da in Kontakt gekommen ist, aber dann ein Freund ja von ihm geworden ist, sind sie alle 14 Tage am Samstagnachmittag an diesem Rechner gesessen und haben an dem herum experimentiert, und ich sage das jetzt so salopp, natürlich gearbeitet, experimentiert und sind Herberts Idee nachgegangen, die Mathematik zu visualisieren. Also der Herbert war immer der Meinung, unser Zugang zur Mathematik, auch an Schulen, ist komplett falsch. Man darf Kinder nicht verschrecken mit Formeln, sondern man sollte ihnen schöne Bilder zeigen, weil dann würden die viel bereitwilliger sich mit diesem Thema beschäftigen. Gut, das ist jetzt nicht der Grund, deswegen Kunst zu machen, aber es ist, sagen wir mal, es passt in dieses Gesamtszenario, was ihn motiviert hat. Er wollte zeigen, dass Mathematik schön ist, dass man mit Mathematik Schönheit generieren kann. Und das haben die dann über 15 Jahre mit verschiedenen mathematischen Disziplinen auch ausgelotet. Und das gibt einfach jede mathematische Disziplin, egal ob das jetzt Algebra ist, Wellenfunktionen, komplexe Zahlen, haben ihre eigene Ästhetik. Und klar muss der Künstler dann auch mit Farbgebung und solchen Dingen noch etwas beitragen auch. Aber man kann wirklich Mathematik in Schönheit verwandeln, in schöne Bilder verwandeln.
Aber das ist ja gelb und lila und hat ja so total abgefahrene Farben.
Ja, dieses System hatte 15 Millionen Farben zur Auswahl und
aber das hat er dann bestimmt.
Genau, die Farbgebung ist natürlich seine.
Weil die hat er sich quasi, das ist seine ästhetische Entscheidung. Die ist nicht.
Nein, das ist nur Kunst, also künstlerische, ästhetische Entscheidung. Das hat nichts mehr mit der Mathematik zu tun.
Aber also die Form kommt aus der Mathematik.
Die Form, die Struktur ist Mathematik. Und die Farbgebung ist natürlich Kunst.
Weil das ist ja interessant, das sieht ja auch so ein bisschen aus, als würde irgendwie ein KI eine Landschaft träumen oder
ja,
so.
Ja, genau. Also Herbert war ja sowieso überzeugt, dass Mathematik der Grund jeder Kunst ist. Also alles ist Mathematik in der Kunst.
Und deshalb ist die Mathematik ja auch Teil der Philosophie, oder?
Ja, genau. Er hat ja in Wien studiert, Physik, und er hat Philosophie auch studiert, das musste man damals in Wien, also das gehörte zum Rigorosum dazu in Wien. Und er hatte da noch von einem der letzten Philosophen des Wiener Kreises ist er unterrichtet worden. Also für ihn ist Wittgenstein natürlich eine bekannte Größe. Und ja klar, also er war auch der Meinung, ganz klar, dass die Mathematik keine Sprache des Menschen ist, also keine Sprache 2.0, die vom Menschen erfunden wurde, sondern dass Mathematik die Grundlage unseres Universums ist, also vom Menschen eigentlich nur und vom Wissenschaftler nur entdeckt werden kann. Aber sie ist da und alle Strukturen lassen sich mathematisch beschreiben, die unsere Wirklichkeit ausmachen.
Und diese Lichtboxen, das sind ja wie so ein bisschen wie so Röntgenbilder, die von hinten beleuchtet sind, ne?
Genau, also Herbert hat diese Bilder ja auf einem großen Monitor gesehen an diesem Institut in der DLR. Und er war immer so begeistert und ist immer nach Hause gekommen. Auch ich war ja auch oft mit dabei und hat gesagt, schau mal, wie schön diese Bilder leuchten. Und wie wir die damals, das ein oder andere Bild auch natürlich hochqualitativ vergrößert haben auf Ziberchrom, aber trotzdem, er hat immer gesagt, es ist was anderes, wie wenn die auf dem Bildschirm leuchten. Und das war auch der Grund, dass wir dann im Jahr 22, wie wir diese Ausstellung in Linz gemacht haben, wo wir auch nochmal so eine Übersicht über sein ganzes Werk und auch diese Klammer zwischen Wissenschaft und Kunst herstellen wollten, dass wir gesagt haben, wir zeigen diese Bilder so, wie er sie original gesehen hat, nämlich mit diesen Leuchtkästen, weil sie da diesen Eindruck eigentlich erst zeigen, den er hatte und den er auch im Kopf hat, wenn er an diese Bilder denkt.
Und das sind jetzt alles Unikate?
Das sind Unikate.
Ja.
Und die wir da aufgehängt haben, das sind nicht nur Unikate, sondern es sind sogar auch noch Unikate, die er damals selbst signiert hat. Also da gibt es nur 11 und that's it.
Die gehören aber auch zu dieser Math Art.
Die sind Teil dieser Math Art.
Math halt die Math für Mathematik.
Für Mathematik. Ja. Und das waren 15 Jahre, an denen gearbeitet wurde, bis dieses System eben verschrottet wurde. Wir hätten es damals übernehmen dürfen. Sie hätten uns das geschenkt, aber leider hatten wir keinen Raum dafür zur Verfügung.
Weil es einen ganzen Raum braucht.
Ja,
ne?
Na klar. Ja. Und Kühlung und alles. Das war halt so ein richtiger Rechner, so Großrechner. Wie sich das halt damals gehörte, ja.
Ja.
Für Satellitenbildauswertung. Ich meine, das war erste Sahne. Aber etwas schwer im eigenen Häuschen.
Ist ja irgendwie schon auch ganz interessant, weil es war ja so ein bisschen so ein Dornröschenschlaf, oder? Weil diese, sag ich mal, Digitalkunst war immer so eine Nische und wurde ja dann auch ganz schnell von der Gegenwart irgendwie überholt, oder? Also die haben ja im Prinzip, haben die sich so wie Malerei, wie Maler darüber nachdenken, wie kommt es zu einem Bild, haben die gesagt, wie schaffe ich Bilder, die aus sich selbst heraus entstehen eigentlich, oder?
Ja, aber ich würde nicht sagen, dass sie in den Dornröschenschlaf verfallen sind, weil es ist ja die Entwicklung durchaus weitergegangen. Ich habe ja auch davon gesprochen, es kamen diese evolutionären Dinge dazu, Simulationen und so weiter, die für künstlerische Zwecke genutzt wurden. Nur das wurde nicht richtig zur Kenntnis genommen und es wurde sogar immer weniger zur Kenntnis genommen. Also es gab mal so am Anfang so eine gewisse, es war halt was Neues, keiner hat es ernst genommen, aber ein paar haben drüber geschrieben, weil es halt neu war und sich lustig gemacht drüber. Und dann wurde es irgendwie Commodity und dann hat man gesagt, naja, und dann kommen die PCs, die ja überhaupt keine Leistung haben und da haben sie sich, das fand man dann überhaupt nicht mehr interessant. Also von daher ist es dann eigentlich irgendwie in der Öffentlichkeit in einen Dornröschenschlaf verfallen, aber es hat immer Menschen gegeben, die dran weitergearbeitet haben und das weiterentwickelt haben. Also ohne die wir heute nicht da wären in der generativen Kunst, wo wir jetzt sind. Und diesen Bogen möchte ich eigentlich ganz gerne aufzeigen. Wir haben 2 Tage in einer Konferenz, wo wir die Pioniere aus dem 20. Jahrhundert zeigen und auch die Entwicklungen, die sie gemacht haben, und im 21. und den zweiten Tag dann fürs 21. Jahrhundert, wo es eben um NFTs, Kryptokunst und auch bis hin zur Artificial Intelligence geht. Ich habe sogar einen Juristen mit an Bord, der über Copyright-Themen und diese Dinge auch sprechen wird in einer Talkrunde. Also wir wollen das dann bis zur heutigen Zeit und vielleicht auch mit einem gewissen Blick nach vorne, wohin sich das eigentlich noch entwickelt und welche Bedeutung Artificial Intelligence hat.
Und die Ausstellung jetzt ist im Prinzip eigentlich nur ein ganz kleiner, aber immerhin schon ein Querschnitt über das Schaffen, ne?
Es sind wichtige Elemente drin, weil wir eben diese generative Fotografie haben, wir diese Biennale Serigraphie haben, da würde ich gerne nochmal sagen, diese 7 Bilder, die sind für die Biennale 70 in Venedig gemacht worden und sind da im Deutschen Pavillon ausgestellt worden. Und die zeigen wir ja auch und die Math Art natürlich als Herberts größte Gruppe, das sind 4000 Bilder Größenordnung oder wahrscheinlich sind es sogar noch mehr, ich habe sie nicht gezählt, aber 4000 6x6 Bilder, würde ich mal sagen, kommen wir gut hin. Und dann gibt es noch viele 4x4 Bilder, die überhaupt auch noch nicht gehoben sind, also noch nicht mal richtig archiviert sind, geschweige denn irgendwie mal erhoben. Es gab eine Ausstellung im Siemens-Museum in den 80er Jahren, die Schönheit der Mathematik hieß die. Da haben wir einen Teil herausgesucht, das waren vielleicht 20 Bilder oder 25, da ist das dann auch mal in der Ausstellung gezeigt worden, aber sonst hat sich dafür eigentlich niemand in der Kunstwelt interessiert, bis zur Ausstellung in Linz eben. Und ja, jetzt zeigen wir sie auch hier. Und ich freue mich sehr, dass wir eben auch in dieser Leuchtkästenformatierung sie zeigen, weil das ist, wie es Herbert.
Ja, die sind ja wahnsinnig beeindruckend. Ja, also sie haben eine totale, obwohl sie ja schon relativ alt sind, in Anführungszeichen, ja, haben sie ja eine total irre Frische, ne? Aber ich finde es interessant mit der Venedig-Biennale. Es ist ja so ein Indikator dafür, das war mal sozusagen der absolute Fokus. Und ich würde unterstellen, dadurch, dass man es nicht handeln konnte, ist es dann nicht so nachhaltig im Kunstmarkt resoniert.
Ja, es war ja auch so, dass es eben gezeigt wurde im Deutschen Pavillon, wo es auch um neue Druckverfahren und tolle Serigraphien und solche Dinge geht. Und da eben jemand war, der sich künstlerisch eben für diese neue Technologie interessiert hat und diese neuen Arten. Und da ist das eben gezeigt worden. Aber faktisch, diese Serigraphie, die hat sich überhaupt nicht verkauft. Das ist natürlich auch Wahrheit.
Jetzt hattet ihr dann zur Stiftungsgründung auch diese ganzen wichtigen Figuren eingeladen, um Beiträge zu machen, die sich extrem gut...
Den Tribute meinst du?
In Tribute, genau.
Also nach Herberts Tod habe ich dann mit Annika diesen Tribute aufgesetzt. Da haben wir eben diese Community, diese neu gewonnene Community plus die Pioniere gebeten, für einen Tribute mitzuwirken. Die Kryptokünstler haben eben Werke zur Verfügung gestellt, wo sie einen Teil der Erlöse dann auch der Stiftung haben zugutekommen lassen. Ja, die Pioniere, die selber noch gar nicht in der Kryptokunst aktiv sind, die haben Werke donated, also
eben Vera
geschenkt.
Molnar,
Frieda Nake und so weiter.
Damit die Leute haben also das bisschen einordnen können.
Physische Werke geliefert. Und ich habe gesagt, dieses Geld, was wir aus diesem Erlös generieren, was ja in die Stiftung geht und nicht an mich privat, das setze ich dann auch ein für zwei große Projekte. Das eine ist die Digitalisierung von Herberts Manuskripten. Er hat ja 2000 Manuskripte im Zentrum für Kunst und Medien, wo unser Archiv liegt, lagern. Aber das sind halt physische Ausdrucke und
im
nicht
ZKM,
digitalisiert.
Ja.
Mhm. Ja, die haben wir im ZKM dann digitalisiert und die sind jetzt auch schon der Öffentlichkeit zugänglich. Wobei man sagen muss, die Suchfunktionalitäten sind noch nicht perfekt, da kann man noch weiterarbeiten. Aber sie sind zumindest schon mal digitalisiert. Das haben wir über den Tribute ermöglicht bekommen. Und das zweite war noch ein Projekt in Richtung Namibia, weil ich habe ja vorhin auch schon einige Dinge so über Herberts Gedankenwelt gesagt, dass es ihm auch wichtig ist, Menschen zu animieren, über die Zukunft nachzudenken. Und ich habe mir gedacht, es wäre doch schön, jetzt nicht ein Projekt in Deutschland zu machen, sondern in Länder zu gehen, in Richtung zu fördern Digitalisierung. Und wir haben ein Projekt in Namibia aufgesetzt, wo wir an einer Schule, an einer Pilotschule und an einer zweiten auch noch jetzt einen Lehrplan für Informatik aufbauen, wo die Lego-Robotikkästen gekriegt haben, mit denen sie jetzt eben einen Lehrplan aufbauen. Und wir wollen das dann ausrollen. Es dauert leider alles relativ lang. Aber wir wollen quasi vor Ort jungen Leuten Zugang geben und unterstützen in Richtung einer der Digitalisierung, sagen wir mal, und des Zentrums dessen, was unsere Welt ist. Ich meine, Herbert hat bereits in den 60er Jahren mit seinen Romanen ganz klar einen Fokus gehabt, die Digitalisierung, Computerei und das alles, das ist das Zentrum unserer modernen Welt und man muss damit vertraut werden und eben auch umgehen lernen. Und in der einen Schule unterstütze ich jetzt dann auch einen Lehrer, der dafür eben angestellt wird und das eben sowohl an Kinder unterrichtet als auch Gruppen für Erwachsene, also aus der Region dann.
Die Werke, die wir jetzt hier zeigen, die kommen ja auch aus der Stiftung, oder?
Das ist richtig, die sind in der Stiftung und ich will sie natürlich auch weiter wirken lassen. Also das eine ist, dass wir im Zentrum für Kunst und Medien jetzt auch eine Bilddatei aufmachen werden. Also es wird nicht nur die die Manuskriptdatenbank, die ja schon da ist, geben, sondern in Zukunft auch die Bilddatenbank.
Als Werkverzeichnis.
Als Werkverzeichnis. Ja. Ich habe jetzt schon 2000 dieser Bilder der des Analogrechners, also dieser ersten Phase, digitalisieren lassen. Und das, damit werden wir anfangen. Und dann sollen natürlich auch weitere Werke noch dazukommen.
Und die Werke gehören aber der Stiftung, von der wir sie jetzt in Kommission haben und verkaufen können. Aber die Manuskripte gehören dem ZKM.
Die gehören dem ZKM im Sinne von, das war eine Schenkung.
Ja.
Aber die Urheberrechte gehören natürlich weiterhin
der Stiftung.
Der Stiftung.
Klar.
Und Bücher und daraus zu machen und diese Dinge, das liegt bei der Stiftung.
Ja, ich bin natürlich als Kunsthändler nur an den.
Und Bilder genauso. Die ZKM hat natürlich Bilder geschenkt bekommen von uns.
Klar, die gehören denen.
Die ihnen gehören,
die
aber das Gros der Bilder ist nicht übergewechselt, sondern da haben wir immer gesagt, die lassen wir bei uns, sage ich jetzt mal, gehen jetzt sukzessive in die Stiftung. Weil
können aber zum Stiftungszweck verkauft werden, damit
Teil,
die Stiftung ihre Arbeit machen kann.
Genau. Ja. Also ich bin nicht so gut in Klinkenputzen und Geld beschaffen. Deswegen habe ich schon früher gesagt oder wir auch entschieden gemeinsam, dass wir das über den Verkauf eines Teils der Werke machen, über den wir dann Erlöse generieren, mit dem die Stiftung arbeiten kann und Projekte machen kann. Und eben einige der Dinge, die noch in meinem Kopf sind, die ich gerne machen möchte.
Super. Sehr gut, Susanne, vielen Dank. Ich glaube, die Bilder sprechen für sich selber und sind eindrucksvoll, als wären sie von heute.
Dann sage ich herzlichen Dank und freue mich, dass wir hier in deinen tollen Räumen mit diesen Werken ausstellen dürfen.
Ja, ich danke dir für diese tolle Ausstellung Illuminating the Invisible von Herbert W. Franke.
Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.